Willkommen zum Gottesdienst am Palmsonntag.
Von aller Schuld befreit und jeder singt und jeder singt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt und für ihn lebt und für ihn lebt. Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es kann geschehen, es kann geschehen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht, bis ich dann zu heimgeh in die Ewigkeit. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna in der Höhe.
Die gegenwärtige angespannte Zeit übersteht man am besten mit Humor. So hat mir ein Beitrag sehr gefallen, den ein Bekannter auf Facebook gepostet hat. Es ging um, was denn sonst, Klopapier. Eine fiktive Meldung aus dem Jahr 2047. 24. September 2047. Lennart verbraucht die letzte Rolle Klopapier vom Vorrat, den seine Eltern im Jahr 2020 angelegt haben. Wir durchleben strenge gesellschaftliche Maßnahmen, wie wir sie ein Leben lang nicht erlebt haben. Der kleine 6-jährige Sohn meines Schwagers bemerkte etwas wehmütig dazu: Papa, jetzt wissen wir, wie gut unser Leben war. Ja, unser Leben war und ist noch immer recht gesegnet. Große Probleme oder Unannehmlichkeiten sind wir nicht wirklich gewohnt. Wenn ich nur an die Generation meiner Mutter denke, wird das mir deutlich. Zu Weihnachten während der Wirtschaftskrise der 30er Jahre wusste sie, dass es ihnen einigermaßen gut ging, wenn eine Orange im Weihnachtsstrumpf zu finden war. Das war eine große Besonderheit, Luxus eben. Und ich denke an die Erzählungen meines Schwiegervaters über die Kriegsjahre in Russland. Sein Vater war in eine Arbeitsarmee eingezogen worden. Die Mutter musste den ganzen Tag im Wald arbeiten. Er und seine jüngeren Geschwister, für die er verantwortlich war, streiften den ganzen Tag durch die Wälder auf der Suche nach irgendwas Essbarem. Sie hatten ständig Hunger. Wenn sie auf den Bäumen Vogelnester fanden mit Eiern drin, wurden sie sofort roh ausgesogen. Schon lange vor den Zeiten von Corona war mir deshalb klar, dass ich während meiner Lebzeiten keine wirklich schweren Zeiten erlebt habe. Ich bin ein Kind der fetten Jahre, um einen biblischen Vergleich zu gebrauchen. Und nun durchleben wir eine wirklich besondere Zeit. Und das nach einer Zeit, in der es uns wirtschaftlich besonders gut ging. Seit ein paar Jahren hatte unsere Regierung hier in Deutschland keine neuen Schulden gemacht. In den USA erlebten sie seit ein paar Jahren die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief. Steigende Löhne, einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Nun sind die altbekannten Probleme wieder da, Schulden und Arbeitslosigkeit. Ob an äußeren Faktoren wie die Wirtschaft gemessen oder eher an inneren Faktoren wie Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und heile Beziehungen, wir kennen alle den Wechsel zwischen Höhen und Tiefen, zwischen guten Zeiten und schlechten Zeiten in unserem Leben. Einfacher ist es immer, auf der Höhe zu sein. Da wollen wir immer bleiben. Aber wir wissen, dass es im Leben anders läuft. Palmsonntag ist eigentlich eine Höhe im Leben unseres Herrn, oder? Er wird als der kommende König, als den Messias Israels gefeiert und in Jerusalem willkommen geheißen. Die Menge jubelt ihn zu. Endlich haben sie es verstanden. Jesus ist der Messias, der als Retter zu seinem Volk kommt, wie es die alttestamentlichen Propheten verheißen haben. Sie begrüßen ihn mit Worten aus dem messianischen Psalm, Psalm 118. Endlich hat Jesus etwas, worüber er sich freuen kann, oder? Andere Begebenheiten in den Evangelien zeigen, wie zögernd Jesus war, sich der begeisterten Menge anzuvertrauen. Johannes erzählt von einem früheren Besuch Jesu zum Passafest in Jerusalem. Zitat: Während sich Jesus am Passafest in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er vollbrachte. Aber Jesus traute ihnen nicht und hielt sich ihnen gegenüber zurück, weil er sie alle durchschaute. Über die Menschen brauchte ihnen niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Passa, Jesus in Jerusalem. Viele sind von ihm begeistert, glauben an ihn, sehen wohl in ihm den Messias. Aber er vertraut ihnen nicht, hält sich zurück, steht ihrer Begeisterung recht skeptisch gegenüber. Von einem ähnlichen Ereignis erzählt Johannes dann im 6. Kapitel seines Evangeliums. 5000 Menschen hatte Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen zu essen gegeben. Da heißt es: Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Was treibt seine Skepsis an? Einen Blick in seine Motivation, sich den Menschen nicht so leicht anzuvertrauen, gewinnen wir vielleicht durch ein Wort Jesu an die Pharisäer in Johannes 5,44. Er fragt: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Jesus verurteilt die Pharisäer, weil sie eher Anerkennung von Menschen als von Gott suchen. Er selber war recht vorsichtig, merken wir, wenn es darum ging, sich von der Anerkennung durch andere Menschen abhängig zu machen. Aber nun scheint diese Vorsicht verflogen zu sein. Jesus lässt sich als kommenden König und Messias von der Menge feiern. Markus Kapitel 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er 2 Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da, so sprecht, der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an eine Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihnen, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Warum gerade jetzt, könnte man fragen. Warum lässt es Jesus jetzt geschehen? Eine Antwort auf diese Frage finden wir, wenn wir die Frage beantworten, warum beschreibt Markus in ganzen 7 Versen, wie es dazu kam, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem reinreitet? Es ist ein unverkennbarer Hinweis auf die messianische Verheißung aus Zacharia 9, 9 und 10, wo vorhergesagt wird, wie der messianische Friedensfürst auf einem Esel in Jerusalem hereinreiten wird. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Warum gerade jetzt? Weil die Zeit gekommen ist, die Gott vor langer Hand vorbereitet und vorhergesagt hat. Jetzt ist es soweit. Die prophetischen Worte in Bezug auf Jesus, den Messias, sollen nun erfüllt werden. Ohne den Besitzer überzeugen zu müssen, ohne dass sie als Diebe beschimpft werden, wird das Tier den Jüngern anvertraut, von Gott vorbereitet. Das Tier steht draußen am Weg, an einer leicht zugänglichen Stelle, wo sie nicht lange suchen müssen, von Gott vorbereitet. Es ist ein Jungtier, auf dem noch nie jemand geritten ist, also für diesen besonderen Dienst geheiligt und geweiht, alles von Gott vorbereitet. Es ist ein Esel und kein Ross, weil für die Menschen Jerusalems Esel königliche Tiere und friedliche Tiere waren. Alles von Gott vorbereitet. Die Pilger sind schon in Scharen vorhanden, die Worte des messianischen Psalmes, Psalm 118, auf ihren Lippen, denn beim Pilgern Richtung Jerusalem haben sie diesen Psalm gerne und oft zitiert. Alles von Gott vorbereitet. Es muss alles erfüllt werden, was in der Schrift über mich geschrieben steht. Das hatte Jesus seinen Jüngern schon vorher angekündigt. Dazu gehört, dass er als kommender Messias auf einem Esel in Jerusalem hereinreiten musste. Aber wenn ich die Bibelstellen aus dem Johannesevangelium dazu lese, muss ich mich fragen, wie geht es Jesus jetzt mit dieser Erfahrung? Endlich die Anerkennung, die ihm gebührt, wie wir festgestellt haben, ein Höhepunkt im Leben. Bleibt er kühl und distanziert? Ja, nichts an sich heranlassen? Ja, nicht zu viel Nähe zulassen? Ja, nicht von den Menschen abhängig werden, nicht wieder enttäuscht werden? Wenn wir die innere Reaktion Jesu so verstehen und dieses Vorbild auf unser Leben anwenden, dann kann das uns ganz schön einsam machen. Dürfen wir solche Höhen in unserem Leben nicht wirklich genießen, weil wir wissen, im Bilde gesprochen, nach den Hosianas folgt bald das Kreuzige ihn? Also schön brav auf dem Boden bleiben, die Höhen nicht zu sehr genießen, die Menschen nicht zu sehr an sich heranlassen? Ist das die Lektion hier? Das wäre ein schiefes Bild von Jesus und seiner Beziehung zu anderen Menschen. Denn kühle Distanz zu Menschen und Erlebnissen, das war nicht seine Devise. Wenn wir die Evangelien betrachten, merken wir, Jesus lebt in ganz unterschiedlichen Beziehungen zu verschiedenen Menschen und Gruppen. Es gab zunächst das Volk, die Menge. Vor allem ihnen gegenüber war Jesus sehr skeptisch und zurückhaltend. Dann gab es die große Gruppe seiner Anhänger, seiner Fans, wohl einige Tausend, die ihn immer wieder hörten, seinen Lehren anhängen, ohne dass sie die Entscheidung getroffen hätten, Jünger zu werden. Die Botschaft Jesu an ihnen gegen war: Entscheidet euch, niemand kann zwei Herren dienen. Was oder wen wollt ihr dienen? Dann gab es die große Gruppe der Jünger, die sich innerlich und äußerlich als seine Jünger definierten. Das war aber auch keine feste Gruppe, denn manchmal, wenn es ernst wurde, wenn Jesus anfing, zum Beispiel vom Tragen des eigenen Kreuzes zu reden, dann verlor er auf einem Schlag viele von ihnen. Sie haben ihm den Rücken gekehrt. Dann gab es die feste Gruppe der Jünger, die durch dick und dünn bei ihm geblieben sind. Das waren die etwa 120, die zu Pfingsten in Jerusalem versammelt waren, um zu beten und auf den Heiligen Geist zu warten. Dann gab es die 70, die er besonders ausgewählt hatte, um in seinem Namen durchs Land zu ziehen und das Reich Gottes in Wort und Tat zu verkündigen. Näher dran waren natürlich die 12, die 3 Jahre lang ganz eng mit Jesus gelebt und gedient haben. Und der engste Kreis waren die 3, Jakobus, Johannes und Petrus. Die hat er ganz nah an sich herangelassen, obwohl der wankelmütige Petrus ihn später 3-mal verleugnen sollte. Nein, Jesus war nicht allen Menschen gegenüber kühl und distanziert, hielt alle auf Abstand aus Angst, die könnten ihn sonst enttäuschen. Wie gesagt, auch Petrus, einer aus dem allerengsten Kreis um Jesus, hat ihn später verleugnet und im Stich gelassen. Jesus hat ihn trotzdem nicht fallen gelassen. Gerade in seiner größten seelischen Not hier auf Erden hat er sich an diese vertrauten Männer gewandt und sie gebeten, mit ihm zu wachen, ihn im Gebet zu unterstützen. Sie haben jämmerlich versagt. Von Jesus lernen wir deshalb, wie man sich auf andere Menschen, auf seine Freunde und Geschwister verlässt, ohne zu erwarten, dass sie immer ohne Ausnahme zuverlässig sein werden, ohne unendlich enttäuscht zu sein, wenn sie sich als unzuverlässig erweisen. Wir sollen uns gegenseitig annehmen, sagt die Schrift, wie Christus uns angenommen hat. Im Blick auf Gethsemane gewinnt diese Mahnung sehr an Bedeutung. Auf Palmsonntag folgen Gethsemane und das Kreuz. Auf Hosianna, rette uns Jesus, folgt, kreuzige ihn. Auch aus dem Leben unseres Herrn lernen wir, dass Höhen und Tiefen unbedingt zum Leben dazugehören. Kann es sein, dass mein kleiner Neffe uns teilweise aus dem Herzen spricht, wenn er sagt, jetzt wissen wir, wie gut es uns ging früher? War uns das bewusst? Haben wir Gott dafür gedankt? Vor ein paar Monaten waren wir mit diesem Neffen und über 30 andere Menschen aus der Verwandtschaft meiner Frau in fröhliche Gemeinschaft mitten in Bayern, wo nun der Virus am schlimmsten grassiert. Wie schnell sich alles geändert hat. Haben wir im Vertrauen auf unseren Herrn durch den Beistand des Heiligen Geistes die Ressourcen, die wir brauchen, um mit so einem Wechsel umzugehen? Der Heilige Geist ist ja unser Tröster. Sein Trost brauchen wir gerade jetzt ganz besonders. Wende dich an diesen Tröster und bitte ihn, sich gerade in deinem Leben als Tröster zu erweisen. Trost bietet für mich vor allem die prophetische Dimension von Palmsonntag. Es musste damals auch deshalb so passieren, weil es prophetisch voraussagt, was einmal passieren wird. Jesus Christus wird als Messias und König, als siegreicher Herr in das neue Jerusalem einziehen. Und wir, seine Gemeinde, seine Nachfolger werden ihn begleiten und begrüßen und bejubeln. Paulus deutet dieses künftige Ereignis mindestens 2-mal in seinen Briefen an, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Kapitel 4. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Paulus beschreibt hier den echten Palmsonntag sozusagen, der kommt, wenn Jesus als Herr in unsere Welt zurückkehrt. Die Toten in Christus werden auferstehen mit neuen Auferstehungsleibern. Dann werden wir zusammen mit ihnen dem Herrn entgegengehen. Das heißt, wir gehen ihm entgegen, um ihn als kommenden König zu empfangen. Ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, dort auf den Wolken Palmenblätter und Mäntel auf den Weg zu legen, den der Herr beschreitet. Wichtig ist, wir werden ihn mit großer Freude empfangen. Und diesmal wird bei Jesus keine Zurückhaltung zu spüren sein. Die freudige Anerkennung durch seine Nachfolger anzunehmen und sich darüber zu freuen. Denn diesmal folgt auf Palmsonntag kein Karfreitag. Diesmal ist es endgültig, wie Paulus schreibt. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Kein Wunder, dass Paulus seine Worte deshalb so abschließt. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Trost will uns Gott spenden in dieser verrückten Zeit. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, Hosianna rufen auch wir. Komm und rette uns, Herr Jesus Christus, aus dem Chaos dieser Welt. Herr, komme bald. Amen.
Lied Nummer 421.
Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Alles bist du mir, Herr. Falle ich hin, stehst du mir bei, stillst meinen Durst und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr.
Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Bist du mir,
Amen.
Falle ich hin, stehst du mir bei, stillst meine Luft und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr.
Bei aller Last von Schuld und Scham lobe ich dich, der sie mir nahm. Alles bist du mir, Herr. Ich meinen Retter, meinen Herrn, lobe ich für mein Leben gern. Alles bist du mir, Herr.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.